SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Sebastian Felser. Der Regen ist abgezogen. In weiten Teilen des Südwestens haben wir heute blauen Himmel und Sonnenschein. Auf den ersten Blick wirkt das vielerorts idyllisch, aber wo die Flutkatastrophe gewütet hat, da hat das schöne Wetter nichts von Idylle. Unsere Reporterin Nicole Mertens hat einen beispielhaften Überblick für die Region Trier.
Im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurde der Katastrophenfall mittlerweile aufgehoben, die Warnstufe von 5 auf 3 herabgestuft. Doch viele Menschen können nicht in ihre von den Fluten der Kill, der Prüm oder der Nims zerstörten und beschädigten Häuser zurück. Unterkünfte für Flutopfer werden gesucht, Helfer, die mit Baggern Schlamm, Schutt und Müll von den Straßen räumen. Im Trierer Stadtteil Ehrang sind Löschzüge der Feuerwehr vor Ort. 700 vollgelaufene Keller wurden leer gepumpt, doch noch immer fließt Wasser nach. In Kordel in der Verbandsgemeinde Trierland ist das Klärwerk ausgefallen. Die Feuerwehr ist damit beschäftigt, von ausgelaufenem Dieselöl verschmutzten Schlamm zu beseitigen. Nach wie vor sind in der Region Trier viele Straßen gesperrt und Zugverbindungen unterbrochen.
Wir haben es gehört, die Feuerwehr in Kordel ist mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Aber noch nicht mal die können Helferinnen und Helfer in Ruhe durchführen, sagt der Wehrleiter der Feuerwehr in Kordel, Stefan Roth.
Sobald die Sonne scheint, trocknet das Wasser ab und der Schlamm wird knochenhart und man braucht schon ein schweres Gerät, Hacke, Schaufel, um den wegzubekommen. Und zum anderen, der Kanal ist übergelaufen, das Klärwerk ist ausgefallen. Man weiß nicht, was alles im Schlamm drin ist. Es ist Heizöl und Diesel ausgelaufen. Wir werden uns im Laufe der Woche prioritär genau um dieses Problem kümmern. Je schneller, desto besser. Wie lange es genau dauern wird, kann ich derzeit nicht abschätzen.
Und auch die Personensuche geht weiter. Die Zahl der Opfer könnte weiter steigen. Wir sind schon bei über 160 und weiterhin gelten Menschen als vermisst. Das klingt immer relativ nüchtern und distanziert in den Nachrichten. Und das ist ja auch die Aufgabe von Nachrichten, erstmal nüchtern die Sachlage zu schildern. Was es emotional bedeutet, auch heute weiter Personen zu suchen, Orte zu begehen, wo das Wasser gerade erst abgeflossen ist, das hat ein Mainzer Arzt im SWR sehr eindrücklich geschildert.
Ich war ja schon öfters in Katastrophengebieten, in Pakistan, nach dem Tsunami. Aber jetzt hier, das einmal so zu erleben und dann auch muttersprachlich zu hören, dass das Enkelkind einen Ertrunkenen im Garten gefunden hat, dass zwei Menschen im Baum ertrunken hängen geblieben sind, dass eine Frau zu uns kam, die gesagt hat, das Wasser ist ihr bis zum Hals gestanden und sie hat gedacht, sie überlebt es nicht. Jetzt sind die Menschen noch in so einem aufgepuschten Zustand. Aber all diese Traumata, diese Erlebnisse, das wird die Herausforderung sein.
Auch das Technische Hilfswerk rechnet damit, noch lange in Rheinland-Pfalz im Einsatz zu sein, hat THW-Sprecher Florian Gottschalk bestätigt. Den ganzen Sommer und in Teilen bis tief in den Herbst.
Wir stellen uns hier auf einige Wochen ein. Aber der gesamte THW-Einsatz, wenn man sich die Zerstörung anguckt, gehen wir schon davon aus, dass das noch ein paar Monate dauern wird.
Und obwohl die Katastrophenbilder uns jetzt schon 5 Tage begleiten, das Erschrecken darüber hört einfach nicht auf. So ging es auch der Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, Anne Spiegel von den Grünen, als sie sich ein Bild von der Lage in Ahrweiler gemacht hat.
Mich hat diese Wucht der Zerstörung und auch der Emotionen mitzubekommen, dass die Menschen alles verloren haben, hat mir das Herz sehr schwer gemacht und das hat mich sehr betroffen gemacht. Und meine Gedanken sind bei allen Opfern und allen Angehörigen und Freunden, die Menschen verloren haben. Es ist wirklich eine unfassbare Katastrophe.
Ein Bild von der Lage macht sich aktuell auch Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU. Der war heute Vormittag erstmal an der Steinbachtalsperre bei Euskirchen und kommt jetzt auch nach Ahrweiler. Er steht gleichzeitig in der Kritik, weil es nicht genügend Warnungen vor der Katastrophe gegeben haben soll. Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach sagt, Deutschland sei beim Katastrophenschutz genauso schlecht aufgestellt wie beim Pandemieschutz. Die FDP spricht von Versäumnissen und die Partei Die Linke fordert sogar Seehofers Rücktritt. Schützenhilfe dagegen kommt aus dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, berichtet aus Berlin Vera Wolfskämpf.
Dessen Präsident Armin Schuster weist Kritik zurück. Im Deutschlandfunk verwies er auf 150 Warnmeldungen, die über Apps und Medien abgesetzt worden seien. Nicht die Warninfrastruktur sei das Problem gewesen, sondern wie sensibel Behörden und Bevölkerung darauf reagieren. Rein digitale Warnungen seien nicht der richtige Weg, sagte Schuster. Mit einem Förderprogramm des Bundes sollten auch wieder Sirenen an den richtigen Stellen installiert werden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU sprach sich dafür aus, nach der unmittelbaren Hilfe für die Betroffenen auch mögliche Fehler aufzuarbeiten.
Es gibt aber auch gute Nachrichten aus den Katastrophengebieten. Zum Beispiel gibt es Entwarnung für jene Steinbach-Talsperre in Nordrhein-Westfalen, die zwischenzeitlich zu brechen drohte. Jetzt ist sie teils leer gepumpt und der Damm damit entlastet, berichtet unser Reporter Jörg Sauerwein.
Zuerst hatte der Rhein-Sieg-Kreis über die Warn-App Nina die Warnung aufgehoben. Danach kam auch aus Euskirchen grünes Licht für die Menschen. Sie dürfen jetzt nach und nach wieder in die betroffenen Ortsteile direkt unterhalb der Talsperre zurückkehren. Vorher wollen sich in zwei Ortsteilen allerdings noch Feuerwehr und Polizei ein Bild von der Lage machen und dort auch noch nach möglichen Opfern suchen. Am Morgen hatten Fachleute der Bezirksregierung die Talsperre noch mal genau untersucht, um das Risiko endgültig auszuschließen, dass der Damm doch noch brechen könnte. Inzwischen hat auch die Bezirksregierung mitgeteilt, ein Dammbruch sei nicht mehr zu befürchten.
Während bei uns der Regen abgezogen ist, hat er aber am Wochenende auch andere Teile Deutschlands getroffen. Der Landkreis Berchtesgadener Land zum Beispiel musste den Katastrophenfall auslösen. Hier beginnt heute das Aufräumen. Aber auch in Bayern entspannt sich die Lage, weiß unsere Reporterin Dagmar Bora-Glas.
Leichte Entspannung in Passau, der Pegel der Donau sinkt, der Pegel des Inns steht noch unter Beobachtung, wird aber keine dramatischen Marken erreichen. Entspannung auch im Berchtesgadener Land, was Regen- und Pegelstände angeht, das große Aufräumen geht aber weiter. Geröll und Schlamm muss aus Häusern, Straßen und von Bahnstrecken geräumt werden. In Bischofswiesen und in Schönau am Königssee unterstützen 100 Kräfte der Bundeswehr die Aufräumarbeiten. In Schönau durften inzwischen alle Bewohner in ihre evakuierten Häuser zurück, allerdings mit Auflagen. So sollen sich die Menschen nachts im ersten Stock oder abseitig vom Hang in ihren Häusern aufhalten.
Und dann war da noch.
Was für katastrophale Auswirkungen der Klimawandel schon jetzt hat, das spüren wir nicht nur hier. Dadurch, dass der Jetstream, also der schnelle Wind in der oberen Atmosphäre der Nordhalbkugel, die Wettergebiete nicht mehr so schnell abtransportiert, bleibt entweder der Regen stehen, bis es zur Flutkatastrophe kommt, oder er bleibt komplett aus, sodass Dürre und Waldbrände die Folge sind, wie an der Westküste von Nordamerika. Von dort berichtet unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm.
Im Norden Kaliforniens werden die Waldbrände immer heftiger. Dies liegt unter anderem daran, dass zur Trockenheit und Hitze nun auch noch starke Winde kommen. Ein sogenanntes Megafeuer an der Grenze zum Bundesstaat Nevada hat bereits mehr als 100.000 Hektar verbrannt. Der Brand habe nach Berichten von Feuerwehrleuten zwischenzeitlich sein eigenes Gewitter erzeugt. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, denn die Pflanzenwelt in Kalifornien ist extrem ausgetrocknet. Vor allem der sonst etwas feuchtere Norden ist von einer schon 2 Jahre andauernden Dürre stark betroffen. Auch der Nachbarbundesstaat von Kalifornien, Oregon, kämpft gegen massive Waldbrände an. Das sogenannte Bootleg-Feuer hat sich beispielsweise auf einer größeren Fläche als die Stadt New York ausgebreitet.
Wer nicht von Dürre oder Flutkatastrophen betroffen ist, kann sich wohl freuen. In England sogar doppelt, wenn es nach der Regierung geht. Dort ist heute nämlich Freedom Day. Klingt, als sei ein Krieg siegreich zu Ende gegangen. Schön wär's, wenn der Kampf gegen die Pandemie so enden würde. Die Gesundheitsdaten aus England sprechen allerdings eine ganz andere Sprache. Von echter Herdenimmunität gegen das Coronavirus ist das Land trotz hoher Impfquote noch weit entfernt. So weit, dass es über 50.000 Neuinfektionen am Tag gibt. Auch in der Regierung. Gesundheitsminister Javid hat sich infiziert und deswegen verbringen Finanzminister Sunak und Premier Johnson den Freedom Day in Quarantäne. Johnson hat per Twitter eine Nachricht geschickt.
Hi folks, like so many hundreds of thousands of other people across the...
Er sagt, ihm gehe es wie hunderttausenden Menschen in Großbritannien, die eine Warnung vom Gesundheitsdienst bekommen hätten, dass sie Kontakt mit einer infizierten Person hatten. Das sei bei ihm jener Gesundheitsminister Javid gewesen. Und ganz kurz habe er darüber nachgedacht, an einem Experiment teilzunehmen, bei dem eine Teststrategie die Quarantäne ersetzt. Aber naja, es sei ja wichtiger, dass dieselben Regeln für alle gelten. Was er nicht sagt, auf den Trichter ist er erst gekommen, nachdem es heftige Kritik an der Ausnahmeregel für den Finanzminister und den Premier gegeben hatte. Während also viele Briten ohne die betroffenen Minister die neuen Freiheiten erleben, muss der ehemalige US-Soldat Taylor und sein Sohn für je rund 2 Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht in Japan hat es als erwiesen angesehen, dass sie die Fluchthelfer des Ex-Nissan-Chefs Gun gewesen sind, berichtet Thorsten Iffland aus Tokio. Und er erinnert nochmals daran, wie diese Flucht gelaufen ist. Und die klingt noch immer mehr nach Hollywood-Drehbuch als nach einer bestätigten Geschichte. Sie ist aber genauso passiert.
2019 versteckten die Taylors den Autoboss in einem Koffer für Musikequipment. In einem Privatjet ging es mit Zwischenstopp in der Türkei in den Libanon. Eine Blamage für die japanischen Behörden, die jetzt zumindest die Fluchthelfer bestrafen konnten. Wenngleich das Gericht mit dem heutigen Urteil unter der Höchststrafe von 3 Jahren Haft blieb. Gun selbst lebt übrigens im Libanon weiter auf freiem Fuß. Das liegt daran, dass es kein Auslieferungsabkommen zwischen dem Land und Japan gibt.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.